Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Rudelgebrüll, dem deutschen Detroit Lions Fan Podcast. Heute mit der Preview-Folge des Spiels unserer Detroit Lions gegen die Cleveland Browns. Und die Cleveland Browns haben am letzten Wochenende ja so ein bisschen für Überraschung gesorgt, denn worüber wir uns natürlich sehr gefreut haben, sie haben die Green Bay Packers geschlagen. Und die Green Bay Packers, da hat ja schon so der ein oder andere Spieler gesagt, oh, wir könnten ungeschlagen gehen diese Saison, das hat er vor diesem Spiel gesagt. Und zack, schlägt das Karma zu. Die Browns gewinnen 13-10 in einer ja recht epischen Abwehrschlacht. Und diese Preview will ich heute zusammen mit dem guten Moritz machen. Moritz, wie geht's? Alles gut?
Alles gut, alles besser. Ich freue mich schon auf Sonntag, dann da gibt's auf die Fresse. Ich freue mich schon.
Ja, du sagst, es gibt auf die Fresse. Ich bin mal gespannt. Hast du dir das Spiel der Browns gegen die Packers eigentlich so angeschaut oder so Highlights-mäßig?
Ich habe mir Tom Crosseys Live-Reaction zum Blocked Field Goal mindestens 30 Mal angeguckt.
Ja,
und danach stimmt. Geschlafen wie ein Baby.
Ja, Tom Crossey absolut zu empfehlen. Auch seine Reaktion zum Lions-Spiel, da gibt's ja auch was, wo er dann gesagt hat, I think they are back und das geht schon gut runter wie Öl. Ja, jedenfalls, du hast es ja gesehen, die Cleveland Browns gegen die Packers, epische Abwehrschlacht und ja, die Browns, ich glaube, es ist klar, was die größte Stärke ist, aber ich frage dich trotzdem mal, wo siehst du die größte Stärke der Cleveland Browns?
Ich fang das mal nicht mit den Browns an, sondern mit der AFC North im Allgemeinen. Die AFC North, ich schon seitdem ich ein Fan oder Zuschauer in der NFL bin, bekannt für defensiven Football. Mhm. Ob es die Ravens sind, ob es die Steelers sind, ob es die Browns Kirkens sind. Genau, richtig. Die Bengals lassen wir mal außen vor. Das ne, ist eine tolle Topic.
Die schlagen gerne mit dem Helm zu, also hart sind sie auch. Also
richtig, genau. So, ne, die drei Teams haben es auf jeden Fall in sich und dieses Rezept bleibt ja auch im Moment bestehen. Also die Steelers haben eine gute Defense. Ich glaube, die struggle zwar im Moment. Man sucht da noch ein bisschen was, aber ist stark. Die Browns sind halt einfach wirklich überragend stark. Sonst hätten sie es nämlich auch nicht hingekriegt, dass sie die Defense, die Offense der Packers so im Schach gehalten haben. Plus, dass die Packers aus irgendeinem Grund die unseren O-Line-Set aus der ersten Woche übernommen haben. Weiß der Teufel warum. Mhm. Schlecht kopiert ist halt gut gemacht. Und ja, ne, lange Rede, kurzer Sinn. Die Browns, Defense, besonders die Front Five um Myles Garrett herum. Einer der großen Namen innerhalb der NFL, einer der besten Edge Rusher unserer aktuellen Zeit und wahrscheinlich auch ein Future Hall of Famer. Brauchen wir keinen Hehl drum zu machen. Starker Spieler, starker Kerl, starke Persönlichkeit, besonders mit zwei Helmen bewaffnet. Und ja, das macht die Browns aus.
Ja, die Browns an sich stehen ja 2-1 jetzt. Sie hatten auch direkt zu Beginn zwei Division-Spiele gegen die Bengals 17-16 verloren und dann gegen die Ravens 41-17 verloren. Mhm. Schon können wir uns vielleicht ein bisschen was von den Ravens abschauen, wie die das gemacht haben, 41 Punkte zu scoren gegen diese unglaublich, du hast es gesagt, unglaublich starke Defense. Und für mich ist da auch die Defensive Line um Myles Garrett so das Prunkstück. Man hat ja Mason Graham gedraftet von Michigan, Defensive Tackle in der Mitte. Und ich glaube, so sehe ich es zumindest mal, Myles Garrett, klar, hat die meisten Sacks bei den Cleveland Browns bis jetzt in der Saison 5 Stück. Aber wenn Myles Garrett auch gedoppelt wird oder teilweise getrippelt wird, gewinnen die anderen ihre One-on-Ones. Und das ist ja sowas, was wir immer bei uns gerne hätten, wenn sich alles auf Aiden Hutchinson fokussiert, dann müssen die anderen ihre Matchups gewinnen. Al-Qaeddine Mohammed hat es gezeigt bei den Ravens, wie es dann geht gegen die Ravens. Aber ich sehe es auch so, wenn man sich dann anschaut, der Edge auf der anderen Seite, Isaiah McGuire, hat zwar nur einen Sack, aber hat auch schon 8 Hurries. Also da ist schon einiges an Power in dieser Defensive Line drin, und sie ist auch vor allem nicht nur stark im Pass Rush, sie ist auch stark gegen den Run. Und wenn man sich da mal die Statistik anschaut, sie haben zum Beispiel gegen die Packers haben sie 81 Rushing Yards zugelassen. Gegen die Ravens waren es nur 45 Rushing Yards und gegen die Bengals waren es 49 Rushing Yards. Also da haben manche doch in dem ganzen Spiel doch mehr Rushing Yards zugelassen als die Cleveland Browns in 3. Wie gehen wir damit um? Was wird denn Campbell tun, um dieser D-Line zu entgegnen?
Ich glaube, wir werden uns wieder sehr stark auf unsere Tight Ends, auf Chip-Blocks und so weiter und Block-Unterstützung setzen müssen. Sprich, ich denke, wir werden relativ viele Heavy-Sets sehen. Also, ne, sprich, wir haben O-Line plus Tight End auf der einen Seite, wenn nicht sogar noch ein zweiter. Und werden versuchen, den Druck entweder durch so ein Verzögern so lange aufzuhalten, dass Goff sein wirklich sehr, sehr schnelles Spiel, also sprich Schritt, Schritt, Set, Wurf, dass er das rausholen kann. Und ja, ne, da habe ich auch schon die Antwort auf die zweiten Teil gegeben. Es ist nicht nur, ne, die Line verstärken durch eben Tight Ends oder durch eben wirklich brutales Geblocke von den Wide Receivern, sondern es geht auch darum, dass Goff schnell den Ball rauswirft. Der hat einen Herzschlag oder zwei und dann muss der Ball weg sein, weil ansonsten besteht die Gefahr, gerade jetzt bei unseren Neulingen, gerade jetzt bei der Olan, die jetzt zwar letzte Woche, beziehungsweise am Dienstag, eine wirklich sehr, sehr gute Show abgeliefert hat, dass da eventuell nochmal so ein paar Kratzer in die Fassade reinkommen. Ja, deshalb safe spielen, lieber schnelle Pässe und viel verteilen und viel die Mitte angreifen, umso besser wird's für uns werden, mit dem Ganzen umzugehen. Mhm. Und ich denke auch, dass wir im Gegensatz zu den Ravens, auch wenn die Ravens auch wirklich nur relativ gut, was heißt denn relativ, die haben auch eine gute Defense, die hatten zwar auch Ausfälle gehabt, was den Run-Stuff angegangen ist, aber ich glaube nicht, dass wir gegen die Browns so effektiv laufen werden können, wie wir es gegen die Eagles gemacht haben. Mhm. Noch nicht. Dafür war das Run-Blocking für Gibbs ein bisschen zu schlecht gewesen am Dienstag. Und die Browns legen der Defense von den Ravens, was das Run-Game auf jeden Fall angeht, nochmal einen Scheffel auf.
Mhm. Mhm. Aber glaubst du, dass wir dann, also ich glaube es nicht, dass wir das Run-Game entsprechend aufgeben werden? Ich glaube, Dan Campbell wird die Browns da testen. Man kann jetzt sagen, klar, die Baltimore Ravens haben eigentlich ein gutes eine gute Rushing-Attack natürlich mit Derrick Henry und Lamar Jackson. Aber ich glaube nochmal, gerade mit unserer O-Line und unseren zwei Running Backs ist das nochmal ein Stück besser. Und ich glaube, Dan Campbell wird sagen, okay, Challenge accepted. Ihr stellt da eine gute Run-Defense. Ihr vor allem, ja, stellen sie mit ihrer Base-Defense, sie stellen die Box da nicht unbedingt zu, sondern werden das einfach aufgrund ihrer Qualität dort schaffen. Und dann wird sich, glaube ich, Dan Campbell sagen, okay, wir versuchen es trotzdem. Und da habe ich einen Favoriten, den ich da im Backfield einsetzen würde, aber würdest du lieber dann Monty oder Jameer sehen im Backfield gegen jetzt, sag ich mal, so eine D-Line?
Gegen die D-Line. Es kommt ganz drauf an, wie du den Running Back einsetzen möchtest. Das hat man ja auch am Dienstag im Podcast gehabt. Wir haben mit Gibbs und Monty zwei komplett verschiedene Typen Running Backs. Ich würde grundsätzlich sagen, dass wenn du ein Spiel über die Mitte haben möchtest, wo du gerade auch die Defense müde machen möchtest, in einen langen Drive, der methodisch schnell runtergespielt wird, holst du dir immer Montgomery. Montgomery kracht in die Verteidiger rein, macht dann vielleicht nur ein, zwei Yards, der macht dir aber vor allem eins müde dadurch. Ja. Das heißt, wir haben vielleicht auch im späteren Verlauf des Spiels ein bisschen weniger Pass-Rush, den wir abblocken müssen, weil eben die Spieler müde werden, weil sie ein bisschen weniger Kraft haben und so weiter und so fort. Ich glaube, hier kommt es auf die gesunde Mischung an. Ein ausgeglichener Gameplan ist da auf jeden Fall eine Idee, auch was Gibbs und Monty angeht. Nimm Monty, wenn du, ich sag mal, 5 und mehr Yards hast und wirklich schon früh den Pass Rush darauf einstellen willst, dass er auch Pass, dass sie Rush defenden müssen und nicht nur den Quarterback rushen dürfen, und nimm für die kürzeren Strecken eventuell ein schnelles Out auf Gibbs, um dann in die Mitte anzugreifen. Wenn du eben diesen einen Herzschlag, sage ich mal, den du in der Pocket hast, mehr hast, den zu Gibbs, und wenn Gibbs dann die Hufe in den Boden reinschlägt, dann ist er weg. Mhm. Also in der Regel ist er weg. Ja. Ich denke, das würde am sinnvollsten funktionieren. Und wie, ne, wie es sonst auch die Lions schon die ganze Zeit gemacht haben, ausgeglichen angreifen. Sprich, nicht nur rushen, nicht nur passen, sondern beides machen. Der Rush bereitet den Pass vor, der Pass bereitet den Rush vor. Mhm. Das eine gibt es ohne das andere nicht. Es sei denn, du bist die Los Angeles Chargers und passt halt irgendwie, keine Ahnung, 100 Mal. Ja. Bis dann den Quarterback der Arm abfällt.
Ja. Nee, genau, hast du schön erklärt. Ich denke, es wird eher so ein Monty-Game werden, weil wir ein bisschen Probleme hatten, ja, Gibbs so über die Außen ins Spiel zu bekommen. Das haben wir jetzt gegen die Ravens probiert, hat irgendwie nicht funktioniert mit so Outside-Zone etc. Und ja, deswegen hat er eigentlich da viel Short-Yardage-Snaps gehabt. Er hatte ja auch mehr Snaps als Monty gehabt, aber Monty war im Endeffekt der effektivere Rusher. Wobei natürlich dann nachher als Receiver Gibbs auch seine Plays hatte natürlich. Aber das muss, finde ich, so ein bisschen unser Thema sein, dass wir okay mit Montgomery dort die Line testen und müde machen, weil die beiden Linebacker mit Carson Strazinger und Jerome Baker beziehungsweise Devin Bush, das sind alles recht leicht gebaute Linebacker, die recht schnell sind. Die können das Feld von links nach rechts sehr gut abdecken. Das heißt, die musst du irgendwie dazu bringen, dass sie nicht gerade dann direkt outside am Start sind, und die musst du irgendwie aus dem Spiel nehmen, damit Gibbs vielleicht mal die Edge bekommt und dann auch an der Außenlinie gehen kann. Und ich glaube, da wird dir am Anfang Montgomery helfen. Bis jetzt haben wir, glaube ich, immer Gibbs als Starter gesehen, stand immer beim ersten Snap der Offense auf dem Feld. Vielleicht ist es dieses Mal andersrum, vor allem nach dem tollen Spiel gegen die Ravens, das Montgomery hatte.
Ganz ehrlich, ich verstehe gar nicht, warum alle sagen wollen, dass Gibbs der Nummer 1 Running Back ist und Monty die Nummer 2. Ich sehe das so, wie wir es eigentlich im ersten Jahr mit Gibbs gemacht haben, beziehungsweise auch im zweiten Jahr war es ja eigentlich auch schon so vertreten. Du fängst mit Monty an, du machst die Defense müde und dann kommst du mit Gibbs, der als frischer Running Back mit viel Energie reinkommt, und holst dir so richtig diese brutalen schnell übers Außen und dann 15 Yards hier, 10 Yards hier, 12 Yards dort, 8 Yards mal hier, ja. Musst du dann diese Spiele darüber hinaus. Und ich glaube, das sollte auch der Gameplan hier sein. Ne, wirklich, also Monty wird, denke ich, hier oder sollte meiner Meinung nach die schwerere Ladung an Snaps bekommen, gerade in den ersten 30 Minuten des Games, und dann, dass man dann immer wieder Gibbs mit reinsprinkelt, entweder nur als Decoy, also ne, als Köder, beziehungsweise als Ablenkung, oder halt eben tatsächlich, um die Pass-Attack mit Motions und so weiter zu unterstützen. Ich denke, das wäre sinnvoller, ne, als statt davon auszugehen, Gibbs startet, Gibbs muss das machen. Nee, das da ist ein Ding, das gewinnt uns Monty, definitiv.
Ja, das glaube ich auch. Und dann hoffen wir natürlich, dass wir so ein paar Chunk-Plays irgendwo rausbekommen können. Da vielleicht der Hinweis an der Stelle auf Pride of Detroit. Du hast mich darauf hingewiesen. Eric Schlitt hat es schön da gezeigt. Genau das, was wir jetzt gesprochen haben. Wie muss sich denn die O-Line hier verhalten gegen diese D-Line? Da gibt es zwei Arten. Das eine ist Pin-Pull und das andere ist Wham. Da ist es sehr schön erklärt. Ich glaube, wenn ich jetzt hier versuche zu erklären, funktioniert das nicht viel. Aber das Konzept dahinter ist, dass sich an der an der Line of Scrimmage einen Wide Receiver oder einen Skill Player dazu bringe, einen Lineman entsprechend rauszunehmen, überraschend. Das hat zum Beispiel gegen die Bears Amon-Ra St. Brown gemacht. Er geht hin, anstatt nach vorne zu seiner Route zu laufen, läuft direkt zum Edge und blockt diesen. Die beiden Linemen, die gegenüber des Edge stehen, ziehen raus über die Seite, gehen ins Second Level, holen da einen Spieler raus und der Run geht über diese Seite. Also es geht darum, einen Überraschungsmoment zu kreieren an der Line of Scrimmage und was zu machen, mit dem der Defensive Lineman im Endeffekt erstmal nicht rechnet und dann die schweren Kerls irgendwo runter das Feld zu schicken und die blocken dann weg. Und das können die Lions richtig gut. Ich glaube, so eine Qualität von der O-Line haben die Browns bis jetzt auch noch nicht gegenüber gestanden. Und das könnte natürlich ein Konzept sein, wie ich meine Running Backs hier ins Spiel bekomme. Und wenn die Browns dann von ihrem Konzept ablassen müssen und sagen müssen, okay, ja, muss ich vielleicht doch die Box voller stellen, dann kommen wir mit dem Passspiel. Passspiel hast du gesagt, schnelles Passspiel, Intermediate, schnelle Pässe, das Ding muss von Jared Goff schnell raus. Ja, sehe ich auch so, aber wenn der Gameplan funktioniert und ich die und man mal die Zeit bekommt, und ich glaube trotzdem, dass Johnny Moe da auch das ein oder andere tiefe Ding mit entsprechend callen wird. Ich glaube, der beste Cornerback von den Browns ist auch auf IR, aber das würde ich gleich mal nochmal schauen, wie denn da der Injury Report im Moment aussieht. Genau. Gibt es sonst noch irgendwas, wo wir sagen müssen, darauf müssen wir aufpassen in unserer Offense? Ja,
definitiv. Früh scoren, schnell scoren und dann am Ball bleiben. Ich denke, wir können mit einer ziemlichen Sicherheit sagen, dass dieses Spiel hier nicht wie bei den Bears wird. Also punktemäßig, ja. Oder ein ähnliches Vorführen wie bei den Ravens. Wir müssen so ein bisschen in Erinnerung halten, dass die Offense nicht ins Struggeln geraten darf. Denn so schlecht die Browns Offense ist, kommen wir auch noch gleich gesprächsmäßig drauf. Das Problem ist, so gut ist deren Defense. Bedeutet, wenn die Lions nicht am Ball bleiben und nicht den Score ausbauen und nicht ihren Willen auf die Browns aufzwingen, landen sie in derselben Situation, in demselben Bottleneck, wie sie es bei den Packers letzte Woche hatten. Dass die Packers einfach nicht die Füße auf den Boden gekriegt haben und in dem Fall jetzt dann eben auch die Lions das Problem bekommen. Und plötzlich ist dann halt mal plötzlich ein 10-Punkte-Gleichstand, 10 gegen 10 am Stehen. Und dann bist du dann da und musst gucken, wie komme ich denn aus dieser Sache wieder raus. Ja. Wenn die Offense entsprechend ihre Leistung vom Dienstag wiederholt und entsprechend auch aufbaut, gehe ich davon aus, dass wir besser abschneiden als die Packers und dass wir das Ding durchaus runterrödeln. Das ist aber kein Given. Ich habe heute Mittag noch gedacht gehabt, beziehungsweise letzte Woche schon gedacht gehabt, Mensch, die Browns, das wird ein richtig langweiliges Spiel, das können wir ganz schnell gewinnen. Ist aber mein innerer Dan Campbell irgendwann wach geworden, hat gesagt, nee, der nächste Gegner ist wie der nächste Gegner im Super Bowl. Ja. Es gibt nur diesen einen und durchstehen musst du durch. Da darfst du nicht nachlassen. Etwas, was ja uns letztes Jahr, beziehungsweise Anfang dieses Jahres gegen die Washington Commanders so ein ganz kleines bisschen in den Hintern gekniffen hat. Genau diese, was ich als am Anfang hatte. Deshalb, wir dürfen da nicht nachlassen. Wir dürfen uns da vor allem nicht einsacken lassen und müssen zusehen, dass wir da hart am Ball bleiben.
Ne? Ja, absolut. Kommen wir mal so zu den Key Matchups. Was ist für dich ein Key Matchup? In jetzt Offense, Defense, so spielermäßig oder?
Gut, ich meine, das Offensichtliche ist die O-Line gegen die D-Line.
Ja.
Ja. Ich würde aber fast behaupten, es ist Skill Position Players Blocking. Sprich, was heißt nicht nur Skill, also Tight Ends, Wide Receiver, Blocking fürs Running Back System. Wenn wir das auf so richtig hinkriegen und unsere Jungs machen das unfassbar gerne, dann sollten wir auf dem guten Weg sein. Und ich würde mal fast behaupten, was dieses Blocking besonders angeht, haben wir grundsätzlich unsere Tight Ends, die im Blick halten sollten, aber und das ist jetzt ziemlich bold, wenn ich das so sage, aber ich glaube, wir werden entweder oder sogar von beiden, von Amon-Ra und von Jameson Williams, zwei richtig brutale Blocks bei dem Runplay sehen. So wie damals bei den Buccaneers, wo ich weiß, der ist schon leider nicht mehr bei uns im Team, wo der eine Spieler erst vorne an der Line geblockt hat und dann 30 Yards tief noch für Gibbs noch einen Block gesetzt hat,
ja,
ne, wo er den Defender komplett aus dem Leben rausgehaucht hat. Ich glaube, sowas werden wir noch ein oder zweimal entweder von Jamo oder von Amon-Ra in diesem Spiel erleben. Und ich denke, da würde ich am ehesten noch mit drauf aufpassen.
Mhm. Okay, Key Matchups, klar, du hast gesagt O-Line gegen D-Line. Ich finde, für mich ist es da ganz klar, musst du sagen, das ist Myles Garrett gegen Taylor Decker, weil der Myles Garrett rusht eigentlich immer von der rechten Seite fast ausschließlich explosiv.
Also von das der heißt, rechten Seite der Defense, auf der linken Seite der Offense für den verwirrten Zuhörer.
Genau. Also unser Left Tackle Taylor Decker wird wahrscheinlich gegen Myles Garrett spielen. Der steht übrigens auch auf dem Injury Report als questionable. Denzel Ward, der Cornerback, der questionable ist bei den Browns. Und das ist für mich natürlich so ein Key Matchup. Und deswegen, ja, glaube ich, da wird Taylor Decker hoffentlich von unserer Seite her viel Hilfe bekommen, ob das jetzt mit Sam LaPorta oder mit Brock Wright ist, der ihm da an der Hüfte klebt. Ich glaube auch, dass der Running Back öfter mal link auf der linken Seite von Jared Goff aufgestellt ist, um da nochmal auf Nummer sicher zu gehen und was aufzufangen, falls was durchkommt. Und da bin ich echt mal gespannt, ob wir ihn da damit in den Griff bekommen.
Ich weiß gar nicht, denn Skipper ist im Moment auf dem Practice Squad. Der ist nicht active für Sonntag, ne? Also noch nicht active.
Nein, ich glaube, er ist nicht active.
Weil das könnte sich so ein Abend sein, wo man auch öfters mal Skip, 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 Skip erleben könnten.
Okay.
Je nachdem, wie sie das Team zusammenstecken. Ja, einfach als Jumbo-Titan quasi. Ne? Und nochmal mehr Masse mit reinzukriegen.
Ja, nee, ich glaube, Gensden Skipper ist nicht dabei. Giovanni Manu ist, glaube ich, active. Also eventuell wird man Giovanni Manu dann noch mitsehen. Das kommt ganz drauf an. Aber ja, wird auf jeden Fall spannend. Wer ist denn dein absoluter Player to watch dann auch bei den Browns?
In der Defense?
Ja.
So beim Durchlesen ist der Name Craig Newsome der Zweite immer wieder gefallen, weil er Interceptions wohl auch gut fängt. Beziehungsweise, ich will jetzt nicht sagen, die Interception-Maschine ist, aber auf jeden Fall gefährlich ist, was Pässe in seine Richtung angeht. Also wenn ich jetzt mit der nicht offensichtlichen Wahl gehen soll von Myles Garrett, dann wäre ich eventuell in die Secondary zu Newsome gegangen. Helf mir auf die Sprünge. Du hast eben Denzel Ward gesagt, jetzt habe ich den Namen vergessen. Der Spieler gegenüber von Myles Garrett auf der anderen Seite als Tight End.
Isaiah McGuire
ist das. Genau. Er hat halt aufgrund dessen, dass er mit Myles Garrett zusammenarbeiten darf, hat auch einen relativ guten Stand an der O-Line. Dementsprechend, dass er da nämlich auch seine One-on-Ones kriegt. Das, was wir hier anfangs erwähnt haben, das könnte dort auch sehr interessant werden.
Ja. Ja, also für mich, dann nenne ich mal noch einen Namen, auch ein Lineman. Für mich ist es Malik Collins, Inner Defensive Lineman. Der Mann hat nach Isaiah McGuire und Myles Garrett nämlich die zweitmeisten Hurries und hat schon 2 Sacks in drei Spielen. Also als Inner Defensive Lineman überhaupt nicht so schlecht. Das heißt, die Jungs kommen und er hat eine 91,5er Pass Rush Quote bei PFF, nur mal das noch so zu sagen. Miles Garrett hat 92, also ist er nur einen halben Punkt hinter Miles Garrett. Ich glaube, dass die Jungs da, der andere ist ja Mason Graham in der Inner Defensive Line, und dass der Druck durch die Mitte auch extrem stark ist. Also man darf sich da nicht nur auf die Edge konzentrieren, sondern die Jungs, die gehen auch durch die Mitte durch, und deswegen musst du da so ein bisschen die Trickery in der O-Line auspacken, damit du das abfängst. Weil ich glaube, wenn du da simpel durch die Mitte laufen willst, wird gegen die Jungs schwierig. Und gerade im Passing Game, also Malik Collins, ob der dann ja so ein bisschen Advantage hat gegenüber unseren Anführungszeichen Rookies auf Guard, das wird interessant sein. Also ich glaube, es könnte da eine sehr, sehr harte Nuss zu knacken sein für unsere Offense. Ich sehe aber unsere Offense insofern so kreativ, dass sie da entsprechend auch was machen kann.
Ja, also ich meine, ne, es wird ja jetzt aufgrund auch der Aktualität immer wieder verwiesen. Ja, guckt euch mal an, wie die Packers gespielt haben. Kleiner Hinweis, wir sind nicht die Packers. Wir sind wesentlich besser als die Packers. klar, mag ein bisschen arrogant klingen, aber nee, ist es nicht. Neutral betrachtet, auch ohne rosa Brille, wir sind definitiv besser als die Packers. Das Spiel in der ersten Woche kann man wegen meiner Reihen sehen, muss man aber nicht unbedingt, ist die erste Woche gewesen. Die letzten zwei Wochen waren da definitiv zeichnender als das, was wir jetzt hatten.
Ja. Zumal, ich finde, keine Ahnung, also Packers, Lions, da kann immer jeder jeden schlagen, wenn sie gegeneinander spielen. Aber ich gebe dir insofern recht, dass ich sage, wir haben die besseren Skill-Player in der Offense, die einfach dann über herausragende Einzelleistungen was erreichen können, im Gegensatz zu den Packers. Packers ist ein gutes Kollektiv, ein saustarkes Kollektiv, die Defense mehr als die Offense, meiner Meinung nach. Aber ich glaube, da gebe ich dir recht, wir haben die besseren Skill-Player und die können in solchen Spielen dann auch glänzen und entsprechend den Unterschied machen.
Ja. Ich wollte jetzt auch ausholen, aber nee, lass mal, bevor wir noch zu viel Zeit verschwenden. Ja. Sollen wir zur Defense übergehen? Also unsere Defense gegen die Browns Offense.
Sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Genau. Also deren Defense gegen unsere Offense, ich glaube, das ist das Strength-on-Strength-Battle, das wir da führen werden in diesem Spiel. Bei der Offense der Cleveland Browns gegenüber unserer Defense sehe ich dann doch unsere Defense ein Stück weit mehr, dass unsere Defense dann ein Stück weit mehr die Nase vorn hat. Und eigentlich mit der Offense der Cleveland Browns fertig werden sollte. Was meinst du?
Ja, darf man sich halt auch nicht allzu sehr auf die leichte Schulter nehmen. Wenn wir es aber hinkriegen, ein ähnliches Spiel wie jetzt am Dienstag hinzulegen. Ich meine, nicht jedes Spiel braucht nicht 7 Sacks. Wäre natürlich geil, würde ich mich für unser Team freuen, weil dann wären sie alle Defensive Player of the Year. Wir werden mit denen fertig. Ja, habe ich auch keinen Zweifel dran. Man darf es halt nur nicht auf die leichte Schulter nehmen. Es muss trotzdem dran gearbeitet werden. Das bedeutet, wir brauchen Pass Rush. Wir brauchen den Druck auf Joe Flacco. Wir müssen verhindern, dass sie scoren. Und wenn sie scoren, dass es maximal ein Field Goal ist. Und wir müssen vor allem opportunistisch sein. Also das, was man in Amerika immer sagt, opportunistic players, bedeutet, Ball kommt, Ball ist aus der Luft gegriffen, Turnover. Irgendwie sowas. Dasselbe, was Aiden Hutchinson, Derrick Henry im Spiel gemacht hat. Von hinten den Ball rauskloppen. All diese Sachen, Turnover generieren. Turnover wäre mir sogar noch persönlich lieber als Sacks. Also es sei denn, es ist ein Turnover on Downs durch einen Sack. Mhm. Aber ein Strip-Sack, Fumble, Recovery durch die Lions, der ist mir in dem Moment lieber, anstatt dass wir da nochmal 7 Sacks verteilen. Mhm. In irgendeiner Form und Weise Fumble recovern. Oder halt tatsächlich eine Interception machen. Ist meiner Meinung nach jetzt gerade in diesem Spiel hier wesentlich wichtiger, weil das nämlich eins bedeutet, unsere Offense bekommt die bessere Field Position nach der schlechten Special Teams, die wir jetzt zuletzt hatten, wäre das einfach wesentlich wichtiger, weil ich habe keine Lust, dass uns die Special Teams später irgendwo hineinreiten. Deshalb denke ich, und ich glaube, unsere Defense kann das übrigens auch, gerade unser Backfield, ne? Also Branch und Kirby hatten jetzt schon so oft die Hände an den Band dran gehabt. Und das wird auch irgendwann nochmal richtig Früchte tragen. Das würde ich fast mehr Gewicht draufsetzen als alles andere.
Ja, definitiv. Also wenn man sich das anschaut, Joe Flacco hatte bis jetzt in jedem Spiel eine Interception. Also insgesamt 4 diese Saison bei 2 Touchdowns. Also die Touchdown-Int-Ratio von Joe Flacco ist eigentlich etwas, was uns zugutekommen sollte, definitiv. Und das ist auch so ein bisschen, glaube ich, das ganze Hemmnis der Cleveland Offense, weil sie da einfach nicht in den Tritt kommen. Und ich sehe jetzt Joe Flacco auch nicht als den Spieler natürlich, der da eine Mannschaft irgendwie mitreißt. Da muss es passen. Der Typ hat einen guten Arm und er wird Deep Shots machen. Aber wenn ich ihn unter Druck bringe, dann wird er es vielleicht trotzdem machen und dann kann ich die Interception holen auch.
Ich glaube, du kannst tatsächlich ganz gut Joe Flacco mit Goff vergleichen. Der Vergleich hing definitiv nicht so stark, wie er mit einem Lamar Jackson ziehen würde.
Ja. Also dass er uns wegläuft, Flacco, der Joe Flacco, da habe ich jetzt keine Angst davor.
Nö, wenn Goff und Flacco rennen, das sieht halt aus, als würde ich laufen. Also von daher. Zwischen beiden ist halt wirklich eine Sache, die ausschlaggebend ist. Beide sind Field Generals. Beide wissen, wie sie ihre Offense zu koordinieren haben und einzusetzen haben. Der große Unterschied ist, das ist, finde ich, bis heute noch irgendwie kompletten Wahnsinn. Es gibt ja von Flacco dieses Zitat, ich bin nicht hier, um dir was beizubringen. Ja, das ist ja jemand, glaube ich, gefragt worden zu irgendeinem Quarterback, der unter ihnen gegangen ist. Dieses Zitat hat er jetzt wiederholt, wie sie die 50 Quarterbacks im Draft geholt haben nach Brownville. Ich glaube, das ist tatsächlich der große Unterschied zwischen ihm und Goff. Der leitet nicht an, der kommt einfach nur hin, der macht das, was er machen soll und dann haut er wieder ab. Klingt ein bisschen hart, ich glaube, das ist auch ein bisschen unfair, aber deshalb sehe ich auch keine allzu große Gefahr, dass er diese Offense elevated, was im Englischen sagt, also auf irgendeine neue Ebene anhebt. Der kommt hin und macht das daraus, was schon da ist. Der macht aus einer okayen Offense eine okaye Offense. Wenn du da jetzt in diese Offense jemanden hinstellst, der vielleicht nicht ganz so druckanfällig ist, Goff 2.0 mit weniger Druckanfälligkeit wegen meiner, würden die Browns offensiv definitiv anders aussehen. Weil sie haben eine Tendenz, ich denke, da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu, haben sie ja auch einen halbwegs guten Running Back. Der, wenn der ins Laufen kommt, durchaus eine Gefahr sein kann für das gegnerische Team.
Absolut, genau. Nee, das sehe ich dich auch so. Wenn wir kurz noch, bevor wir zur Rushing Attack kommen von den Cleveland Browns, receivermäßig ist es da meiner Meinung nach auch. Ja, gibt's zwei Spieler, auf die man aufpassen muss. Das ist ja für mich Jerry Jeudy, der immer noch für ein gutes Play gut ist, so im Endeffekt. Wobei ich glaube, Cedric Tillman ist im Moment, glaube ich, so ein bisschen auf dem aufsteigenden Ast bei denen. Kann ich nicht ganz einschätzen, aber David Njoku, der Tight End, ist natürlich auch ein Thema. Vor allem, wenn man sich anschaut, wie wir die Tight Ends von den Ravens im Griff hatten, da würde ich mir doch wünschen, dass wir zumindest David Njoku so ein bisschen aus dem Spiel holen können. Genau. Dann kommen wir zur Rushing Attack der Cleveland Browns, und da ist es Quinshon Judkins, der so ein bisschen, ein bisschen für Furore sorgt. Ich glaube, im ersten Spiel war er noch irgendwie suspendiert, da hat er nicht gespielt, hat er irgendwas gehabt. oder war irgendwie, konnte er nicht spielen, aber dann gegen die Ravens und gegen die Packers hat er gespielt, insgesamt so knapp 150 Yards in den beiden Spielen aufs Tableau gebracht, also gar kein schlechter Rusher, ne?
Mhm. Ja, ich meine, er ist ein Rookie, es bleibt abzusehen, ob sich das so verwaltet, wie er das dann hinbekommt, ne? Kann natürlich auch einfach nur sein, dass einfach noch nicht genügend Game Tape von jemand draußen ist und auch noch nicht genügend Analyse von der O-Line draußen ist. Wobei man halt sagen muss, in zwei Spielen kommen schon Snaps genug zusammen, dass man zumindest mal eine Ahnung bekommt, was da auf einen zukommt. Wie bei jedem Running Back, ich habe mir tatsächlich die Snaps von Judkins auch so überhaupt gar nicht mit angeguckt. Mhm. Kommt es halt einfach letzten Endes darauf an, wie blockt seine O-Line, wie kommt er auf das Außenfeld, wenn das sein Metier ist und wenn ja, was macht das Gegnerteam? Und ich glaube, wir haben da am Dienstag relativ gut gezeigt, dass unser Team das kann. Wir sind ja auch momentan, meine ich, sogar direkt hinter den Browns gerankt, was die Run-Stop-Defense angeht. Gell? Mhm, Sprich, wir sind die Rang 2 gegen den Run. Könnte hier interessant werden, ob uns das vielleicht ein bisschen aufs Kreuz steht oder eben nicht, aber ich glaube, wenn die Browns uns in irgendeiner Form und Weise wehtun, dann wird es über Judkins sein oder wie du schon gesagt hast, über Njoku. Mhm. Darüber hinaus wird es aber schwierig.
Ja.
Das, denke ich, wird auch interessant werden, wie unser Team sich dann da zusammenstellt. Ja.
Genau. Kommen wir mal zur O-Line der Cleveland Browns. Und da ist mir was aufgefallen, als ich mir das angeschaut habe. Da sticht ein Spieler raus und das nicht unbedingt positiv. Und zwar ist das Tackle Cornelius Lucas. Der spielt, ich glaube, Left Tackle. Und der hat in dieser Saison 19 Pressures zugelassen. Davon sind 14, also keine Sacks, aber 19 Pressures, 14 Hurries und 5 Quarterback Hits. Der nächste, der andere Guard-Tackle auf der anderen Seite, nur zum Vergleich, 8 Pressures, 6 Hurries. Also das ist doppelt so viel. Und auf unserer Seite würde ja dann wahrscheinlich öfter mal der gute Aiden Hutchinson gegen Cornelius Lucas dort antreten. Also könnte ein Spiel sein, wo Hutch so richtig schön auch aufdrehen kann und mal ein bisschen was an der Sack-Stat-Schraube drehen kann.
Irgendwie muss er hier die Poi werden, ne?
Das stimmt allerdings, wobei, mal gucken. Wenn er einfach nur eine gute Saison spielt, wenn er sich nicht verletzt, dann ob er dann die Auszeichnung bekommt oder nicht, ist mir eigentlich ziemlich egal. Den Jungen brauchen wir einfach fit auf dem Feld.
Ich wollte gerade sagen, es ist letzten Endes egal, aber zu gönnen wäre es ihn, aber bei den Stats und auch bei den Aussichten, die O-Line anbietet im Moment von den Browns aus, sehe ich da wirklich extrem schwere Zeiten auf Joe Flacco zu kommen. Es wird interessant, vor allem wie sie versuchen, uns Einhalt zu gebieten. Ja, also ich möchte jetzt nicht unbedingt Aiden auf dieselbe Stufe wie Myles Garrett heben. Myles Garrett ist wirklich immer so ein Fall für sich und Aiden hat noch ein paar Jahre vor sich, wo er genauso werden kann wie er. Da werden wir nämlich auch sehen, wie gehen die denn mit der Pressure um? Wie gehen die denn damit um, dass wir da eben entsprechend solche Monster an der Front haben? Denn wir hatten es ja auch in dem Preview schon gesagt gehabt, wir müssen mal gucken, wie sich Ty Leak mit Druck und Run-Stuffing und so weiter abhält. Ja, das, was er jetzt gerade gegen die Ravens gezeigt hat, ist absolut phänomenal für den Rookie Nose Tackle, wie er die Pocket zerquetscht und so weiter und so fort. Diese Kombination. Ich würde mal fast behaupten, wenn wir jetzt im Parallelwelt Browns-Universum gewesen sind, die stellen sich dieselben Fragen, wie wir sie gegen die Browns gestellt haben. Ja,
genau.
Wie kommen die mit dem Druck ist nicht unbedingt Pass Rush, aber Druck auf die Pocket, wie kommen die da mit im? Und wie kommen die mit einem wirklich extrem starken und mit einem zumindest jetzt aufgepoppten Edge-Defender in Form von Al-Qadin Muhammad, wie kommen die damit in?
Mhm.
Ja. Und das wird, denke ich, zumindest was ja das Defense-Play im Kern ausmacht, wird das ein Fokuspunkt sein. Neben eben unseren Defensive-Backs, die hoffentlich da sehr opportunistisch sind, wie ich vorhin schon gesagt habe. Und hey, vielleicht haben wir dann diese Woche mal wirklich nochmal ein starkes Outing von Terrion Arnold. Ich würde es ihm gönnen, ich würde mich für ihn freuen.
Terry ist ein Thema, komme ich gleich drauf zu, aber genau das sehe ich auch so. Das ist eigentlich ein ähnliches Battle. Ich glaube, bei unserer Offense und deren Defense ist es vom Niveau her ein Stück höher, das Battle, aber das gleiche Battle haben wir ein bisschen auf einem anderen Niveau auch von deren Offensive Line gegen unsere D-Line. Bei denen, also die inner Defensive Line ist ganz okay. Da ist eigentlich der beste Spieler bei denen ist Tevin Jenkins. Den kennen wir noch aus Chicago. Ist von Chicago nach Cleveland gegangen. Ja, das ist eigentlich, sage ich mal, recht solide. Aber auch wenn man sich dann nochmal anguckt, Green Bay hatte zwar nur 2-6, das war beides mal Rashawn Gary. Ich müsste jetzt gucken, aber ich glaube, wie gesagt, es war dann nicht gegen Cornelius Lucas, sondern ich glaube, es war dann auch tatsächlich gegen Devin Jones, die 6. Aber die Green Bay Packers hatten insgesamt 2-6, aber auch 10 Quarterback-Hits. Das heißt also, da ging schon nochmal einiges durch. Und das müssen wir natürlich hinbekommen. Terrion Arnold, ja, Terrion Arnold, man muss ihn verteidigen bei der einen Sache, da hat er vollkommen recht. Das ist eigentlich Face Mask beziehungsweise Hands to the Face an der Stelle von D-Hop. Es wurde leider nicht gesehen und es ist ja oftmals so im Football, die zweite Aktion oder was dann dahinter kommt und vielleicht lässt man sich davon auch so ein bisschen provozieren und hinreißen, ein bisschen mehr zu machen, das wird dann gesehen. Ja, es ist ein bisschen schwierig, er tut mir da auch leid, aber ich bin immer noch fest davon überzeugt, dass das definitiv besser wird.
Ganz ehrlich, was wäre dir lieber, Terrion Arnold als schwächster Cornerback, der immer noch eine halbwegs gute Arbeit abliefert, oder Kindle Wildau?
Ja, gut, okay, das ist halt einfach zu. Das ist klar.
Also ja, das ist eine absolut bescheuerter Vergleich und diese Frage stellt sich eigentlich nicht. Aber ne, wie gesagt, wir könnten auch den Hausmeister anstatt Terrion Arnold hinstellen. Der würde den Job vielleicht nicht unbedingt besser machen, aber der würde ihn definitiv schlechter machen.
Absolut.
Ja.
Nee.
Und deshalb, ich habe auch schon am Dienstag gesagt, vielleicht braucht Terrion einfach auch ein bisschen mehr Substanz bei sich auf der gegenüberliegenden Seite, weil ich meine, halt jetzt in den Jahren, wo er da war, war er entweder verletzt oder er hat einen anderen Cornerback auf der einen Seite gehabt oder wieder einen anderen Cornerback. Also wieder jemand anderes, der Cornerback gespielt hat, auf der anderen Seite gehabt.
Mhm.
Ich denke, wenn er da ein bisschen mehr Substanz, ein bisschen mehr Regelmäßigkeit mit drin hat, dann wird sich das auch nochmal bei ihm bessern. Klar, er ist nicht so sehr abhängig davon, wer auf der anderen Seite des Feldes steht, wie jetzt etwa ein Guard von Center oder Tackle abhängig ist. Diese Frage stellt sich da eigentlich auch nicht. Das Gleich hinkt dann auch so ein bisschen. Aber wenn er angepeilt wird, die anderen Seiten aber nicht, bedeutet das, zum einen, er ist das schwächste Glied, aber zum anderen hält er sich dafür, dass er das schwächste Glied bei uns ist, eigentlich ziemlich gut.
Absolut.
Ja, das muss man halt so in Relation setzen. Ein Cornerback oder die Defense hört immer nur dann negativ auf, wenn sie ihren Job nicht richtig macht. Oder wenn sie ihren, ne, also, und bei dem bisschen, was sie, was dem bisschen Anführungszeichen, bei dem, was Terrion im Moment falsch macht, sieht man auf die anderen wesentlich glänzen. Und ich glaube, das muss man ihm zugute halten, dass er sich zumindest am Mast hält. Ja,
ja, absolut. Er hatte auch eine viel bessere zweite Hälfte. Also, das ist auch so, ne? Das muss man sich auch nochmal anschauen. Und ja, wie gesagt, teilweise das eine ist, es bleibt, wenn diese PI vielleicht nicht gewesen wäre, wäre es gar nicht so im Gedächtnis geblieben. So bleibt es halt nochmal viel, viel mehr auch im Gedächtnis. Aber insgesamt, ja, müssen wir da schauen mit unseren Corners, dass wir das noch in den Griff kriegen, weil dann, sag ich mal, können wir diese Defense insgesamt auch auf ein Elite-Level bringen. Run-Verteidigung ist gut. Der Pass-Rush jetzt gegen die Ravens überragend. Fehlt noch so ein bisschen was in der Secondary. Wenn jetzt natürlich, klar, wenn jetzt Branch die Interception fängt, wenn Reed die Interception fängt, reden wir vielleicht auch da nochmal ein bisschen anders drüber. Und das ist ja auch so ein bisschen das Thema. Aber ich glaube, gegen die Browns bekommen wir eine Interception. Da lege ich mich fest. Eine Interception werden wir bekommen. Waren es zu viele Möglichkeiten in dieser Saison schon da für eine Interception gegen die Browns, bekommen wir eine.
Ich gehe einen Schritt weiter. Ich sage, wir haben drei Sorten an Turnovers. Oh. Davon ist eine Interception, eine Turnover on Downs durch Sack und ein entweder Strip-Sack-Fumble oder halt eben ein Fumble-Recovery.
Also Fumble. Okay.
Genau.
Okay, also wir haben das Turnover-Bingo. Interception, genau, on Downs,
den Schritt gehe ich noch weiter. Genau, richtig.
Würde mir gefallen, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Würde mir definitiv gefallen.
Würde mir nicht gefallen,
ob es so weit kommt.
Na, also, das mag jetzt so ein bisschen aus der Luft gegriffen sein, wenn man sich das so, diese Spielsteine einfach mal einzeln betrachtet. Ne, vorhin schon gesagt, unsere Defensive Backs hatten die Hände an den Bällen schon oft genug gehabt. Wir haben gesehen, was Aiden am Dienstag gemacht hat mit Derrick Henry, mit dem Strip-Sack. Und wir sehen da, wenn man sich so auch die einzelnen Plays anguckt, ich meine, das war auch bei den Ravens und auch bei den Bears, wie krass unsere Jungs mittlerweile nach dem Ball auch wirklich gehen. Ne? Ich meine, bei den Ravens gab es da ich weiß nicht mehr welches, war es einer von unseren Linebackern, der den Ball mit dem Kopf, beziehungsweise mit der Face Mask da einmal aus der Hand von dem Spieler rausrippt. Ja? Diese Chancen haben wir gehabt und ich habe so den ganz dumpfen Eindruck, das könnte jetzt dazu kumulieren, dass wir die Browns mehrfach kneifen werden.
Sehr schön. Ja, nee. Das ist noch eine schöne Bold Prediction zum Abschluss. Dann brauche ich nur noch die Prediction von dir, wie das Spiel denn ausgeht.
28-13 für uns.
Ja, wäre mir recht. 28 Punkte. Ich glaube, da ist man schon recht safe, weil die Browns haben tatsächlich es bis jetzt noch nicht geschafft, mehr als 20 Punkte in einem Spiel zu scoren. Also diese magische Grenze haben sie nicht gepackt, deswegen glaube ich, mit 28 ist man definitiv ganz gut dabei, das Spiel auch zu gewinnen. Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, aber ich tippe auf ein 17-10 tatsächlich. Also ein wirklich eher zähes Spiel, aber doch ein Taddy vorne werden wir das Spiel gewinnen.
Also ich glaube, die 30 Punkte, also für ein Team 30 Punkte werden wir dieses Spiel, also entweder wir knacken sie gar nicht, und das ist die höhere Wahrscheinlichkeit, oder wir knacken die so krass, dass wir näher an der 100 sind, als wir an der 30 dran sind. Wenn überhaupt, aber die Chance dafür sehe ich halt verschwindend gering. Ja.
Ja. Dein Wort in Gottes Ohr, aber wir gewinnen das Spiel hoffentlich und stellen uns da gut auf. Wenn man sich so die Division-Rivalen anguckt, also was ist denn jetzt los? Gegen wen spielen die anderen? Ich glaube, da haben die Chicago Bears haben nochmal ein ziemlich einfaches Spiel gegen Las Vegas. Gehen wir da davon aus, dass die gewinnen. Die Vikings spielen gegen Pittsburgh. Das Spiel findet um 3.30 Uhr statt in Dublin. Also könnt ihr schon ganz früh am Sonntag anfangen, Football zu gucken. Das noch von einem Division and Rival finde ich immer ganz spannend. Ich werde bei meinem Schwager gucken, der ist Steelers-Fan. Kann ich ihm nicht verkneifen, finde die Steelers tatsächlich persönlich auch ganz sympathisch. Wegen und vor allem Troy Polamalu. Ich glaube, ich habe es ein paar Mal hier erwähnt in dem Podcast. Und genau, Green Bay spielt in Dallas, also Micah Parsons zurück. In Arlington wird auch ein interessantes Spiel, aber wenn man sich diese drei Spiele anschaut, da sind auch alle drei irgendwo favorisiert. Das heißt für uns Hausaufgaben erledigen und zu Hause den Sieg einfahren gegen die Browns. Ja, Moritz, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank an alle nochmal, die zugehört haben. Ich gebe das Schlusswort ab an dich. Bin raus, wie immer. Gehabt euch wohl. Go Lions.
Ich verabschiede mich auch wieder mit irgendwas Spontanem und Doofen. Ich sag mal, uff, 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 immer truff. Dankeschön.